Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Nilüfer Türkmen. Sie wurde 1997 in Bremen geboren und wuchs mit einer schizophrenen Mutter auf. Über ihre Kindheit spricht sie heute ganz offen und hat sie unter anderem auch in einem Buch verarbeitet. In Als Mama mit der Lampe sprach schreibt sie sehr offen, ausführlich und ehrlich über ihre Kindheit. Ich wollte von ihr wissen, wie es ist, mit einer schizophrenen Mutter aufzuwachsen, welche Folgen das für sie bis heute hat und wie ihr in ihrer Kindheit geholfen wurde.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Nilüfer, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über dein spannendes Buch und damit auch über deine Lebensgeschichte sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Moin, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Als Mama mit der Lampe sprach. Und es geht darum, dass du aufgewachsen bist mit einer schizophrenen Mutter. Was mich zum Start direkt mal interessieren würde, ist die Frage, wann hast du denn für dich selbst eigentlich gemerkt, dass mit deiner Mutter etwas, ich sage jetzt mal, anders ist, als es vielleicht bei anderen Müttern ist?
Also ich habe das ganz früh schon gemerkt. Ich war ein Babakind und habe mehr Zeit mit meinem Vater verbracht. Und es war schon ein bisschen merkwürdig, was meine Mutter gesagt hat. Aber als ich dann im Prinzip mit ihr alleine war, als mein Vater dann verstorben ist, als ich 4 Jahre alt war, bin ich immer mehr und mehr in diese Welt von meiner Mutter hineingezogen worden, in diese Welt voller Wahn und Gestalten und Gespenstern. Und das hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, okay, zum Beispiel das Zuhause von meinen Kindergartenfreunden unterscheidet sich stark von dem von meinem Zuhause. Aber ich habe schon immer gemerkt, dass meine Mutter auf jeden Fall an etwas leidet. Ich konnte es nie benennen, was es genau ist, also zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das konnte ich erst mit 14, als dann offen mit mir gesprochen wurde, dass das ihre Diagnose ist, also paranoide Schizophrenie. Aber so haben sich schon immer ein paar Sachen angebahnt und das war so eine enge Bindung zu meiner Mutter, dass, also man spürt einfach, dass die eigene Mutter leidet und dass es kein gesunder Zustand ist.
Wie muss man sich denn den Alltag deiner Mutter damals vorstellen? Also war sie noch in der Lage, ganz normal arbeiten zu gehen oder ähnliches, oder war das schon so eingeschränkt durch die Schizophrenie, dass ein normaler Alltag schon schwierig war?
Ein normaler Alltag war sehr schwierig für sie. Sie hat ja auch starke Medikamente bekommen. Sie hat Haldol bekommen, also bekommt sie immer noch als Depotspritze. Und das macht extreme Müdigkeit als Nebenwirkung. Dadurch konnte sie sich nicht so wirklich um mich kümmern, hat ganz, ganz viel geschlafen und konnte mich nicht gut ernähren. Und ihr Alltag war aber vor allem durch ihre Wahnvorstellung geprägt. Also es war ganz viel, die und der wollen uns was anhexen, die sind Kannibalen. Es ging ständig um, ja, böse Machenschaften. Und da, ja, das war ganz, also sehr, sehr kräftezehrend für uns beide.
Ja, du hast auch in einem anderen Gespräch erzählt, sie war sehr viel in dieser eigenen Welt. War das eigentlich in deiner Wahrnehmung immer die gleiche Welt, die sie sich da quasi ausgedacht hat? Oder waren das immer andere Szenarien? Also war das irgendwie ein konstantes Szenario, das sie im Kopf hatte, oder hat das gewechselt?
Ein konstantes Szenario war auf jeden Fall der Spion in der Lampe. Meine Mutter glaubte nämlich, dass in unserer Deckenlampe, die eine einzige Glühbirne war, dass da ein Spion versteckt ist und der uns abhört. Es war immer nicht so ganz klar, möchte der Spion, also oder die Person, die hinter diesem Spion steckt, uns etwas Gutes oder was Böses. Es hat immer variiert. Aber das war so eine konstante Halluzination. Aber tatsächlich, als sie dann ausgezogen ist aus der Wohnung in Bremen-Block-Diek und dann in die Klinik kam, dann kam sie an das betreute Wohnen, ab da habe ich nie wieder was vom Spion in der Lampe gehört. Aber das war so eine Konstante, mit der ich quasi groß geworden bin.
Du hast gerade gesagt, sie hat starke Medikamente auch bekommen. Heißt das, sie war auch die ganze Zeit schon in Behandlung oder gab es auch Phasen, in denen du schon da warst sozusagen, aber die Krankheit vielleicht auch noch nicht diagnostiziert war oder da auch noch keine Behandlung stattfand?
Meine Mutter war schon mit 20 Jahren schizophren und hat mich mit 40 Jahren bekommen. Also sie war schon lange vor mir schizophren, bevor ich zur Welt gekommen bin. In der Zeit, in der wir zusammengelebt haben, war sie medikamentös eingestellt. Aber bevor ich geboren wurde oder bevor sie auch meinen Vater kennengelernt hat, den hat sie 2 bis 4 Jahre vor meiner Geburt kennengelernt. Da war sie hin und wieder auch mal über ein paar Jahre ohne Medikamente eingestellt. Und dadurch ist es auch erst so schlimm geworden, dass sie nimmt diese Medikamente und normalerweise sollten die kompletten Symptome unterdrücken, aber weil sie so viele Jahre auch ohne Medikamente blieb, hat sie immer noch trotz der Medikamente Wahnvorstellungen. Natürlich wäre es viel, viel schlimmer, wenn sie gar keine nehmen würde, aber dennoch kommen da immer wieder die Halluzinationen durch.
Jetzt hast du vorhin schon erzählt, dein Vater ist recht früh verstorben, deine Mutter war so ein Stück weit in dieser eigenen Welt immer wieder gefangen. Wie würdest du denn dein Aufwachsen in dieser Zeit beschreiben und wer oder was hat dir denn eigentlich geholfen, um auch das Aufwachsen überhaupt gewährleisten zu können und auch die Erziehung, das Lernen und so weiter überhaupt zu ermöglichen?
Ich hatte im Kindergarten eine Freundin, die heißt Jasmin, und bei der war ich ab und zu und habe quasi ja mich von dem Ganzen akklimatisieren können und ein Stück weit eine Kindheit haben dürfen. Da haben die Eltern auch für gesorgt von Jasmin und die haben mich auch mit auf Ausflüge genommen. Und ich bin dann, als ich in der 1. Klasse war, in eine Hortgruppe gekommen. Vom Jugendamt war das so eine Tagesgruppe, die war eben spezifisch für Kinder, die es schwer zu Hause haben. Und genau, und die haben mir auch geholfen, da habe ich Hausaufgabenbetreuung bekommen, ich habe eine feste Mahlzeit bekommen, wir haben auch Ausflüge gemacht, also das waren alles so Dinge, die mir da auf jeden Fall geholfen haben. Aber die erste Zeit, würde ich auch sagen, als mein Vater noch da war, war es nicht so symbiotisch zwischen mir und meiner Mutter, weil da war noch mein Vater und ich hatte irgendwie nicht nur die Möglichkeit, nur bei meiner Mutter zu sein, sondern auch bei meinem Vater. Und das hat das alles auch so ein bisschen nicht so extrem gemacht. Aber eben diese Zeit, als ich dann im Kindergarten war und mein Vater nicht mehr da war, das war sehr, 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 sehr extrem. Da hatte ich ja, wie gesagt, zwar diese eine Freundin und war bei ihrer Familie auch ab und an, aber da hat sich so eine richtig dolle symbiotische Beziehung zwischen mir und meiner Mutter aufgebaut.
Ein Phänomen, das da ja oft auftritt bei gerade Kindern, die solche Dinge erleben bei den Eltern, ist die Parentifizierung, dass das Kind im Endeffekt das Gefühl hat, Aufgaben der Eltern übernehmen zu müssen und im Endeffekt fast schon die Elternrolle für die Eltern zu übernehmen. War das denn etwas, was bei dir auch passiert ist, dass du das Gefühl hattest, du musst dich jetzt um deine Mutter kümmern und du musst irgendwie auch, ja, ich sage jetzt mal ganz platt, den Haushalt schmeißen?
Ja, das war so. Ich musste mich auch selbst ernähren, schon im Kindergartenalter. Also natürlich hat meine Mutter das hin und wieder auch geschafft, aber zwischendurch gab es Tage, wo sie den ganzen Tag geschlafen hat und da musste ich mir einfach was selbst zu essen machen. Ich habe mich schon früh immer um meine Mutter gesorgt und das ist natürlich bis heute noch so, dass ich mir Gedanken mache und hier und da sie unterstütze und ja, im Prinzip schon früh sich die Mutter-Tochter-Rolle einfach vertauscht hat.
Gab es denn in all den Jahren auch Momente, in denen zum Beispiel Lehrer, Erdpädagogen, Schulpsychologen, andere, vielleicht sogar Jugendämter auch aktiv geworden sind, um da vielleicht auch einzugreifen oder zu helfen? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade wenn du sagst, das mit der Ernährung war manchmal schon eine Challenge und du wurdest da auch nicht so richtig gut versorgt, dass das ja auch durchaus eine besorgniserregende Situation ist, in der ja, wahrscheinlich, wenn ein Jugendamt davon gewusst hätte, auch aktiv geworden wäre. Gab es solche Momente?
Also, wir haben eine Familienhilfe zuallererst bekommen. Das war zum Ende meiner Kindergartenzeit. Als ich dann im Hort war, war ich dann in dieser Hortgruppe, in dieser Tagesgruppe vom Jugendamt. Und irgendwann wurde dann klar, okay, es geht hier jetzt auch nicht mehr weiter. Das muss jetzt eine Fremdplatzierung folgen. Also dann bin ich dann mit 9 Jahren ins Kinderheim gekommen. Und es war ein bisschen spät. Es hätte gerne auch früher sein können. Aber was das Jugendamt da irgendwie auch richtig gemacht hat, auch wenn es ein bisschen spät dann war, dass ich ins Kinderheim gekommen bin, die sind total sensibel mit meiner Mutter umgegangen. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. So eine Erkrankung kann ja auch einfach total frustrierend fürs Umfeld sein. Und das Jugendamt hat sich wirklich die Zeit genommen und hat versucht, wie schaffen wir das, meine Mutter zu überzeugen, ihr Kind woanders unterzubringen. Aber so, dass sich meine Mutter nicht fühlt, als würde man ihr das Kind wegnehmen. Und dann hat man ihr das Sorgerecht auch gelassen und man hat ganz viel mit ihr geredet. Man hat eine Besichtigung gemacht, also zusammen. Dann, also mein Kinderheim, das hatte so einen Namen, das hieß Institut für bla 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 bla. Und meine Mutter hat dann mit Institut Internat gemacht. Und mit dem Begriff hat sich auch alles geändert. Also da hat dann das Jugendamt dran angeknüpft und hat gesagt, ja, wir schicken sie aufs Internat. Und Internat stand für meine Mutter anders als Kinderheim. Internat stand für, sie kriegt eine gute Förderung und sie wird umsorgt und sie wird's da gut haben und ja. Und das hat das eben dazu geführt, dass man meine Mutter sanft heranführen konnte, um auch diese Bindung oder diese Beziehung zwischen uns nicht kaputt zu machen.
Das heißt, du würdest sagen, deine Mutter hat das als Hilfe verstanden, was da vom Jugendamt auch kam und nicht als Angriff auf ihre eigene Fähigkeit, Mutter zu sein.
Genau, das hat sie so angenommen oder annehmen können dann irgendwann.
Hast du denn in der Zeit im Kinderheim dann auch psychologische, psychotherapeutische Unterstützung bekommen, um vielleicht auch zu verarbeiten, was du erlebt hast, um das auch irgendwo einordnen zu können? Auch gerade ja, so eine Fremdplatzierung ist ja für ein Kind auch erstmal eine herausfordernde Situation.
Die Hortgruppe hat schon in der ersten Klasse mich zu einer Spieltherapeutin geschickt. Das war so mein erster therapeutischer Kontakt. Und als ich dann eben im Kinderheim war, so 3 Jahre später, war ich dann auch bei einer Therapeutin. Und ich wurde dann ab dem Zeitpunkt therapeutisch begleitet für mein ganzes Leben. Und das war wirklich gut.
Würdest du im Rückblick sagen, dass du die Erkrankung deiner Mutter, die Schizophrenie, immer als quasi Erkrankung gesehen hast, für die sie nichts kann, mit all den Folgen, die daraus resultieren? Oder gab es Momente, in denen du auch so eine gewisse Wut entwickelt hast, einfach weil sie nicht in der Lage war, die perfekte Mutter zu sein oder annähernd die perfekte Mutter zu sein, weil sie sich vielleicht nicht richtig um dich kümmern konnte und du dadurch natürlich eine ganz andere Kindheit hattest als jetzt mal die Normfamilie, wenn es die überhaupt gibt?
Wütend war ich nicht auf meine Mutter, aber ich war oft sehr verletzt und traurig über diese Umstände, dass ich nicht eine Mutter haben kann, die mich unterstützt, wenn ich irgendwie auf der Bühne stehe, im Kinderzirkus aktiv bin, also dann vorbeikommt, bei meinen Fußballspielen zuguckt oder auch Sachen, die ich für sie gebastelt habe, die hat sie ja auch irgendwann weggeschmissen, weil sie Angst hatte oder geglaubt hat, dass da Hexereien drin sind. Und das war frustrierend und hat wehgetan und auch, dass sie schon, als ich ein kleines Kind war, Sachen weggeschmissen hat, an denen ich festgehalten habe, irgendwie meine Lieblingsschuhe oder ein bestimmtes Kuscheltier, was ich super gern mochte. Aber sauer war ich ausschließlich auf die Verwandtschaft meiner Mutter, weil die sie so im Stich gelassen haben. Also ich kann mir vorstellen, dass als meine Mutter erkrankt ist, dass es für alle sehr schwierig gewesen sein muss und frustrierend und man auch nicht wusste wirklich, wie kann man ihr helfen, aber jetzt nach so vielen Jahrzehnten sie immer noch im Stich zu lassen oder vor allem, als sie dann eine Tochter hatte, da sich nicht Gedanken zu machen, okay, wie könnten wir heute unseren Umgang mit ihr ändern und jetzt hat sie eine Tochter, jetzt sollten wir vielleicht noch mehr das nochmal überdenken und ja, also das, da habe ich eher, empfinde ich eher Wut. Also meine Mutter kann nichts dafür, dass sie diese Erkrankung hat. Also sie mit 20, also meine Großmutter hatte mir erzählt, dass sie kurz bevor die Erkrankung ausgebrochen ist, ganz viel mit Rassismus und Mobbing zu tun hatte auf ihrer Arbeitsstelle und das ist eben ein Faktor, der kann zum Ausbruch der Erkrankung führen und da hat meine Mutter keine Schuld dran.
Du warst dann 10 Jahre im Heim, hast dort auch dein Abitur gemacht, du hast dann ein Studium begonnen, hast dann zwischendrin aber auch merken müssen, dass das gar nicht so einfach ist, auch vor dem Hintergrund, dass du ja nach wie vor diese innere Verantwortung gespürt hast, deiner Mutter helfen zu wollen und sie unterstützen zu wollen. In der Zwischenzeit kam sie dann auch in ein betreutes Wohnen. Ihr wurde da geholfen. Du wolltest ihr aber natürlich immer weiterhelfen. Und hast dann aber irgendwann auch gemerkt, wenn du das schaffen möchtest, was auch für dich selbst wichtig ist, deine Ausbildung, dein Studium, alles, was damit zusammenhängt, musst du ein Stück weit Abstand auch gewinnen. Wie ist dieser Prozess denn abgelaufen?
Erstmal gelernt habe ich das im Kinderheim. Meine BetreuerInnen, die haben ja gesagt, ich muss nicht jeden Tag mit meiner Mutter telefonieren. Sie hat oft angerufen und es war mir oft auch zu anstrengend, diesen Hirngespinsten zuzuhören. Also erstmal, das war super schön, dass meine Mutter sich so oft gemeldet hat und mir wirklich auch jeden Tag sagen konnte, dass sie mich über alles liebt. Aber ich musste dann, wenn es um diese Hirngespinste ging, auch einfach als Jugendliche ein bisschen Abstand gewinnen. Und da haben meine BetreuerInnen mir das halt, also mich daran geführt, zuallererst. Und ich habe dann in der Therapie weiter daran angeknüpft und habe noch mehr zum Umgang mit meiner Mutter gelernt, auch was ihr hilft und was mir selbst hilft. Da habe ich gelernt, dass ich, also all das, was ich erzählt habe, weshalb ich verletzt war und traurig war, ich darf eben diese Dinge nicht persönlich nehmen, weil das eben ihre Erkrankung ist und da muss man differenzieren. Und das war eben ihre Erkrankung, die geglaubt hat, da an diesem selbstgemalten Bild oder selbstgebastelten Räuchermännchen wären Hexereien dran und dass eben sie aus dem Grund das weggeschmissen hat und nicht, weil sie mich nicht lieb hat oder das nicht wertschätzt. Genau. Man darf nichts persönlich nehmen, man muss, was ihr aber auch vor allem hilft, man darf ihr die Realität nicht absprechen. Und das ist auch ganz wichtig, weil man sonst auch keinen Einfluss mehr hat. Und vor allem Einfluss ist wichtig, wenn die Personen eventuell eine weitere Psychose entwickeln und dann mit den Medikamenten dann ja die absetzen möchten. Und da hatte ich jetzt auch wieder eine Situation nach so vielen Jahren, dass meine Mutter ja ihre Medikamente absetzen wollte. Und da habe ich einfach das Glück, dass ich habe diese Arbeit geschafft, dass ich seit Jahren meiner Mutter das Gefühl gebe, dass sie keine Verrückte ist, anders als die Verwandtschaft. Und dass ich ihr zeige, dass ich sie lieb habe und eben für sie da bin, natürlich immer wieder, ne, wenn es mir zu viel wird, auch mich zurückziehe, aber ich ihr das auch immer kommuniziere, Anne, ich hab dich lieb, ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber ich verspreche dir, nächste Woche treffen wir uns. Und dadurch habe ich einfach einen enormen Einfluss auf sie und meine Meinung ist ihr auch extrem wichtig dadurch.
Würdest du denn sagen, du spürst heute oder erlebst heute noch Folgen, die durch deine Kindheit, durch dein Aufwachsen ausgelöst worden sind? Also vielleicht auch mentale Probleme, psychologische Probleme, ähnliches?
Das ist eine schwierige Frage. Also in der Therapie merke ich immer mal wieder, da gibt's Stellen, wo ich das auf die damalige Beziehung zu meiner Mutter zurückführen kann. Ja, und das ist dann immer ganz hilfreich, damit zu arbeiten, aber ich habe jetzt nicht so ein konkretes Beispiel.
Gab es Momente, in denen du mit all der Erfahrung, die du durch die Erkrankung deiner Mutter hast, auch vielleicht Angst hattest, selbst an einer Schizophrenie zu erkranken?
Ja, das hatte ich öfter. Das ist jetzt aber nicht mehr so der Fall. Also ich setze mich ja damit ja auch auseinander und ich referiere dazu ja auch in Bildungseinrichtungen. Und ein Faktor, den ich auf jeden Fall unterbinden kann dazu, dass es zum Ausbruch führt, ist eben Drogen zu konsumieren. Also das habe ich sowieso nie getan, aber das schreckt einen nochmal viel, viel mehr ab. Ich finde es auch krass, dass Cannabis jetzt auch so legalisiert wurde, weil so viele Leute eine Psychose bekommen, auch durch Cannabis, auch Leute, die gar nicht so eine erbliche Veranlagung haben für Schizophrenie. Und wenn ich dann jetzt so zurückdenke, meine Verwandtschaft, die spricht gar nicht darüber, dass wir eine schizophrene Person in der Verwandtschaft haben. Und das ist aber eigentlich so wichtig, nicht nur, weil Reden hilft und weil sowas nicht totgeschwiegen werden muss, sondern auch, weil da zu Cannabis oder auch zu anderen Drogen ein ganz anderer Risikofaktor besteht. Also dann konsumiert man das, weil ich meine, ist ja jetzt legal und denkt, ist vielleicht cool oder Kumpels oder so machen das und dann hat man aber diese erbliche Veranlagung, womit man einfach ein bisschen besser aufpassen müsste oder sollte.
Mhm.
Ja.
Du bist heute sehr aktiv, auch wenn es um Aufklärung zu psychischen Erkrankungen geht, gerade auch mit deiner Geschichte sehr öffentlich. Du hast ein Buch dazu geschrieben, wie eingangs schon gesagt. Wann war denn der Moment, wo du gesagt hast, du möchtest damit auch öffentlich rausgehen, du möchtest darüber sprechen und damit vielleicht anderen wiederum helfen?
Direkt eigentlich, nachdem ich meine erste Lesung gehalten habe. Also die erste Lesung habe ich ohne Buch gehalten. Ich habe da schon über die Hälfte des Buches geschrieben. Ich habe mich trotzdem bei der Langen Nacht der Literatur in Bremen beworben. Und als ich in dieser Buchhandlung war und angefangen habe zu lesen, also ich habe am Ende, wie gesagt, hochgeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass die ganze Bude voll war. Und es waren gezählt knapp über 100 Leute da, die bis zur Straße standen. Und ich habe richtig gemerkt, dieses Thema, die Leute interessieren sich dafür, dass es sind auch Leute nach der Lesung zu mir gekommen, die haben mir erzählt, dass sie eine schizophrene Person im Angehörigenkreis und bis dato kannte ich keine andere Person, die auch eine schizophrene Person kennt. Und ich wusste, ich bin nicht allein, aber es hat sich so angefühlt. Und dann hatte ich diese Motivation, ja, eben aus diesem Interesse heraus, dass so viele Leute hergekommen sind, dass ich dachte, das wird, also ich kann viel, viel, viel mehr damit erreichen, viel, viel mehr Leute erreichen und viel mehr Leuten helfen.
Wenn du heute so nochmal zurückdenkst an deine Kindheit, du hast vorhin schon gesagt, du hättest dir von den Angehörigen vielleicht einen anderen Umgang mit der Situation gewünscht, aber was würdest du denn sagen, was hat dir damals sonst vielleicht gefehlt oder was würdest du dir heute wünschen, wenn du nochmal in der Situation bist? Gibt es da Dinge, die man hätte besser machen können, gerade auch in der Betreuung, vielleicht auch in der Unterstützung von entsprechenden Organisationen, von der Schule angefangen bis hin zu vielleicht an den Heimen auch? Gibt es da Dinge, die hätten besser laufen können?
Ich habe mich schon sehr wohl in meiner Hortgruppe gefühlt. Die sind auch sehr empathisch mit meiner Mutter umgegangen. Das war sehr schön. Und ich meine, ich habe ja auch super viele Angebote bekommen mit Therapie und ich habe auch ein Hobby machen dürfen und Hausaufgabenbetreuung, feste Essenszeiten. Ja, ich finde aber trotzdem, dass mit dem Kinderheimaufenthalt, das hätte ein bisschen früher stattfinden können. Es hätte auf jeden Fall nicht so weit kommen müssen. Und ich finde, das ist es auf jeden Fall. Hauptsächlich, was mich auch gestört hat, ist, dass mir wurde zwar immer erzählt, meine Mutter ist krank und meine Mutter ist psychisch krank, aber wie gesagt, erst als ich mit 14, 15 nachgebohrt habe, wurde mir erst die Diagnose mitgeteilt. Und ich hätte mir gewünscht, dass sich mit mir viel früher auseinandergesetzt wird, aber auch, dass die Personen, die sich mit mir auseinandersetzen, in dem Fall meine BetreuerInnen, selbst vielleicht nochmal vorher recherchieren, was das ist, weil ich mit meiner damaligen Betreuerin eben zum Psychiater von meiner Mutter gefahren bin und da nach Antworten gesucht habe. Und meine Betreuerin hätte sich auch vorher nochmal mit mir hinsetzen können und eben alles aus ihrer Recherche raus erzählen können. Es war ein Gefühl, als wenn wir beide da irgendwie nach Antworten suchen.
Also würde am Ende des Tages generell mehr Aufklärung auch für eine Erkrankung wie Schizophrenie helfen, dass wir da ein bisschen mehr Wissen auch in die Gesellschaft hineinbringen. Wir reden ja heute generell mehr über psychische Erkrankungen als früher. Wir reden viel über Depression, reden viel über Burnout, reden viel über Narzissmus und Ähnliches. Aber Schizophrenie kommt da auch aus meiner Sicht immer ein bisschen kurz. Und wenn wir da mehr Aufklärung schaffen könnten, mehr Wissen schaffen könnten, vielleicht ja auch mit dieser Episode ein wenig geschaffen haben, dann würde das wahrscheinlich gerade Betroffenen auch sehr helfen, um da ja auf Menschen zu treffen, die zumindest eine grobe Idee haben, was in ihrem Leben passiert, oder?
Sehe ich auch so. Und eine Sensibilisierung auch dafür, für die Themen. Auch das, also was Schizophrenie, also wie die Nachrichten und die Film-, Fernsehproduktion, die porträtieren Schizophrenie immer so bedrohlich und angsteinflößend und es entspricht irgendwie gar nicht der Realität. Und da ist irgendwie auch immer dieses Bild von meiner Mutter, von meiner Verwandtschaft, das ist eine Verrückte, die spinnt, die ist irre. Das, also da auch irgendwie in der Gesellschaft irgendwie zu zeigen, dass das ist eine Erkrankung, diese Person ist am struggeln. Da kommen manchmal wirre Sachen bei raus, auch manchmal auch verletzende Sachen. Aber meist sind diese Menschen auch nicht bedrohlich. Also meine Mutter, also es gibt natürlich Fälle, die sind eine Gefährdung, stellen eine Gefährdung für sich selbst oder für andere dar, aber das ist auch das Einzige, was darüber berichtet wird. Also da irgendwie nicht nur eine Aufklärung zu schaffen, sondern auch eine Sensibilisierung und dass wir eben auch sensibel im Umgang sein können, generell mit psychisch erkrankten Menschen.
Wer zu diesem Thema mehr erfahren möchte, findet auch in der Fachwissenbibliothek auf goldkind-stiftung.de Fachartikel zum Thema und kann sich hier noch zusätzlich einlesen. Ich danke dir sehr, dass du damit so offen umgehst und dich auch dafür einsetzt, dass es da eben mehr Wissen gibt, mehr Aufklärung gibt und da auch deine eigene Geschichte ganz offen einsetzt, um den Menschen auch ein Beispiel zu geben, was das am Ende bedeutet. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um darüber mit mir zu sprechen und wir dadurch vielleicht auch den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin aufklären konnten. Danke dir.
Sehr gern und danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.